Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 95, am Ende einer sehr interessanten Penny-DEL-Saison, nach einer wirklich auch äußerst interessanten Playoff-Serie und natürlich nach einem Finale, das aus Münchner Sicht nicht hätte so enden müssen. Aber wir sagen vor allem erstmal vorab herzlichen Glückwunsch an den Titelverteidiger und an den neuen deutschen Eishockeymeister Eisbären Berlin. Ich sage mal ganz offen, verdient. Beeindruckend und wir werden darüber sprechen, wir werden über die Münchner Saison philosophieren und haben uns dafür, Expertenmeinungen dazu geholt. Zum zweiten Mal bei uns am Stammtisch heute. Ich freue mich sehr, dass es so spontan geklappt hat. Er war gestern am Oberwiesenfeld, hat die Serie natürlich auch verfolgt für das Sportradio Deutschland, ist aber natürlich auch durch ein bisschen Hockey bekannt und seine Stimme kennt man vor allem auch von Magenta Sport. Ich sage, schön, dass du da bist, Christoph Fetzer. Servus.
Servus, habe die Ehre.
Und natürlich aus der Packmas-Runde von Radio Wiesenfeld und natürlich aus unserem Inventar, der Sebi ist auch dabei. Servus.
Servus.
Und der Egel, der wird sich noch an diesen Stammtisch mit dazusetzen. Der hat noch ein, zwei Minuten Verspätung. Aber ihr wisst, wie das ist an einem Stammtisch. Da ist ein Kommen und Gehen. Und wenn sich einer verspätet, ist das kein großes Thema. Ja, 4 Spiele hat es gedauert. Dann stand der neue deutsche Eishockeymeister fest. Die Eisbären Berlin haben am Oberwiesenfeld gefeiert, was ein Münchner nicht so gerne sieht, wenn fremde Mannschaften in seiner Halle feiern. Und trotzdem muss ich sagen, es war verdient. Ich gleich mal die Frage an dich, Fetzi. Gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, oder? Von der verdienten Seite des Titels.
Nee, also absolut verdient. Wenn der Titelverteidiger und Hauptrundenerste dann so durchzieht in den Playoffs, und auch, man sagt immer so, overcome adversity, sagen die Nordamerikaner. Also ich sage jetzt mal diese 2-0-Führung, die sie hergegeben haben gegen Mannheim, um mal zurückzuspringen ins Halbfinale und dann trotzdem mit einem Shutout hinten raus das zu gewinnen, dann back-to-back zu spielen, ins Finale dann 0-3 zurückzulegen, 3-0 zu führen und dann das noch herzugeben, ja, also diesen Bauchschwinger dann auch zu bekommen, den Magenschwinger und dann 3 hintereinander zu gewinnen, ist schon echt stark und dann wieder mit einem Shutout das zu beenden und dann in dieser Art und Weise. Ich finde, also ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden seit gestern, kann ja nicht sein, so ein Spiel, Erster gegen Zweiter, so zwei große Clubs, 5-0 und ja, es war ja kein 5-0 oder es gibt Gründe, dass dieses Ergebnis so zustande kommt, aber dass du das halt dann so deutlich gewinnst und dann am Ende einfach so souverän, dann bist du auch verdient Meister, ja.
Sebi, wie geht's dir am Tag danach? Man kann es ja ganz offen sagen, es ist 20.11 Uhr am Donnerstagabend, also ein bisschen weniger als 24 Stunden ist die Schlussserie her. Wie geht's dir? Wie ist so deine Gemütslage?
Ach, ich bin eigentlich fein damit, weil mir geht's gut. Also ich meine, Berlin hat sich durchgesetzt in insgesamt 4 Spielen. Es waren alle 4 Spiele sauknapp, aber wenn wie der Fetz sagt, das letzte 5-0 ausgegangen ist, aber selbst nach der 3-0-Führung hatte ich auch so das Gefühl wie in Spiel 1, okay, da könnte noch was gehen und ich bin da auch recht positiv ins letzte Drittel noch reingestartet und dann war die Situation, als dann wieder der Puck direkt auf der Linie liegen geblieben ist und nicht reingegangen ist und das war für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, das wird heute nicht, also das ist einfach, es möchte heute nicht funktionieren. Und dann hat Berlin das einfach souverän runtergespielt und ja, die Geschichte ist schon lustig, weil sie haben ja auch ihr Viertelfinale im entscheidenden Spiel mit einem Shutout gefeiert. Also wenn die einen Deckel drauf machen, dann gleich heftig. Also ja. Und dann glaube ich, in der insgesamten Gemütslage bin ich mir, glaube ich, dieses Mal mit den Straubingern sehr einig, Hauptsache nicht Mannheim.
Das habe ich ja noch nie gehört, dass man Straubingern auch noch, das ist ja große Kunst, dann Straubingern hast du jetzt gerade gesagt. Oder? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, stark. Also da nochmal, also sogar im Plural nochmal den Diss, nicht schlecht. Und ich hab gemerkt, ich kann auch ein bisschen bayerisch reden, was mir auch entgegenkommt, vor allem wenn ich jetzt ein bisschen mehr getrunken habe, dann wird die Zunge vielleicht auch in der Richtung ein bisschen lockerer.
Du, das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Das hätte ich beinahe vergessen, zum Stammtisch hier das Bier aufzumachen. Prost in die Runde. So Prost. Viel Zeit muss sein.
Ich trinke übrigens Altbier. Zum ersten Mal in meinem Leben hat mir der Kollege Bernd Schwickerath persönlich vorbeigebracht.
Oha. Ja.
Und das trinke ich jetzt und habe erst mal suchen müssen, was ich da für ein Glas dafür nehme. Keine Ahnung, ob das das Richtige ist, aber schmeckt eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Scotch-Glas, was du da hast.
Ja, genau. Traditionsbrauerei Schumacher, alt ist das bei mir.
Ja, ich bin regional münchnerisch unterwegs. Wir haben noch keinen Biersponsor, deswegen können wir offiziell drüber sprechen. Bei mir ist es das Giesinger Münchner Hell.
Ja, das ist ganz lustig, weil dieses das Brauhaus, das ist genau gegenüber von dem Hotel, in dem wir meistens nächtigen, wenn wir in Düsseldorf sind. Also
ach, cool.
Kann man dann schon, also kann man öfters trinken.
Ich bin ja froh, dass Fetzi, dass du dich wohlfühlst. Das sind bayerischer Stammtisch. Ich meine, bei dir, bei Bissl Hockey ist es ja meistens auch vergleichsweise bayerisch. Da ist ja der Bernd in der Unterzahl von der Preisenkriecht. Ja, aber
ich meine, der Sebastian ist Franke, also das als Bayern zu bezeichnen, klar.
Ich bin jetzt großzügig auch, heute.
Ja. Ich bin extrem großzügig. Also von der Sprache her, das ist schon weit weg von dem, was ich normalerweise kenne.
Dann sind wir ja froh, dass wir dir heute quasi ein bisschen Helfer kennen. Lass uns nochmal aufs Eis gucken. Du hast es schon angesprochen, Sebi. Es ist beeindruckend. Jede Runde hat Berlin mit einem Shutout beendet. Das ist schon hui. Also ich finde ehrlicherweise auch, dass das der große Trumpf der Eisbären Berlin war. Dieser Riegel da hinten. Dieses defensive Agieren. Da würde ich gerne Fetzi gleich nochmal dazu holen. Du hast das ja auch bei Bissl Hockey schon mal angesprochen gehabt. Du hast es auch im Twitter-Space, wo wir gemeinsam ja ein bisschen drüber auch noch gesprochen haben, schon mal gesagt. Aber diese defensive Stabilität, diese Effizienz, diese Stringenz, ich habe selten sowas in der deutschen Eishockey-Liga gesehen.
Ja, ich auch, aber das liegt vielleicht jetzt auch daran, also ich schaue halt in den Playoffs dann immer intensiver und schaue mir die Spiele im Nachhinein nochmal an und schaue mir dann halt auch mal, also jetzt nicht die Tore vor allem an, sondern wie agieren die einfach und wie spielen sie auch ohne Scheibe, und das finde ich schon, bei Berlin war das extrem aggressiv. Also sie haben jetzt auch im Spiel 4 einfach das unglaublich gut geschafft, den Münchner Spielaufbau einfach mal zu stoppen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die nicht mit Schwung rausgekommen sind und Tempo aufnehmen konnten und sich dann Chancen herausgespielt haben, zumindest nachdem sie geführt haben. Ja, also ich finde, dass München ein sehr, sehr gutes Spiel 4 gemacht hat, also bis es dann halt mal 3-0 stand oder so. Also für mich war der Knackpunkt, Sebi hatte vorher dieses Ding dann im dritten Drittel angesprochen, als die Scheibe vor der Linie da trudelte, aber ich finde, das, also am plakativsten war das Ding, als die Tormelodie, also als Rocking All Over the World schon da losging und alle meinten, München ein Tor geschossen, das war halt Außennetz und Niederberger war vorher auch noch dazwischen, also 3 oder 4 Mal die Chance für Ortega, und dann ein paar Sekunden später macht halt Berlin auf der anderen Seite eiskalt das 2-0 durch Franz Nielsen, und ich finde, bis dahin war von den Chancen her München die bessere Mannschaft, und ist jetzt bei einem 3-1 mit einem 5-0 in Spiel 4 ja auch ein bisschen komisch, aber, und ich sage es jetzt nicht, weil ich bei euch bin, aber die Serie kann natürlich auch ganz anders laufen. Na, wenn München jetzt mit diesem 4-3 in Spiel 1 im Rücken, dann Spiel 2 gewinnt, Overtime, ja, das ist ein Schuss, das machen halt die Eisbären, aber dann steht es 2-0, ja, das ist also immer eine Verlängerung, dieser eine Schuss, der reingeht oder nicht reingeht, und dann weiß ich nicht, ob die Eisbären dann mit 0-2 Rückstand 3 nacheinander gewinnen. Aber zurück zu dem Defensiven. Also das fängt natürlich mit dem Vorcheck an und mit diesem wirklich sehr, sehr disziplinierten Spiel gegen die Scheibe. Und ich finde, das, was wir da bei München 16, 17, 18 gesehen haben, einfach unglaublich diszipliniert im System, unglaublich aggressiv, wenn der Gegner die Scheibe hat. Also eigentlich agieren, wenn der Gegner die Scheibe hat. Also eigentlich da dem Gegner vorgeben, was er jetzt machen kann und was er nicht machen kann. Und das ist ja faszinierend, dass du die Scheibe gar nicht hast und trotzdem diktierst, was passiert. Und das haben die Münchner in ihren 3 super Jahren einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das hat jetzt Berlin einfach auch sehr, sehr gut gemacht und auch immer ja eine Antwort gefunden, wenn der Gegner vielleicht mal was umgestellt hat oder auch mal angepasst. Das fand ich schon wirklich stark. Ja, und Niederberger hinten natürlich Bombe. 2 Riesengoalies im Finale und Niederberger einfach da nochmal der Stärkere. Nicht, weil Haukeland schlecht war, sondern weil Niederberger überragend war.
Dann nochmal Blick auf die Zahl. Matthias Niederberger mit einer Fangquote von 93,56%. Überragend, aber auch Henrik Haukeland mit 92,53. Also eine Serie durchaus, in der die Hauptrolle auch bei den Torhütern gelegen hat. Und an denen lag es letztendlich jetzt nicht, oder es hat es nicht unmittelbar damit zu tun, dass ein Team verloren hat oder nicht verloren hat, weil da keine große Diskrepanz war. Klar, Niederberger hat alles weggefischt, was wegzufischen war. Trotzdem konnte man Haukeland in keinem Spiel in irgendeiner Form einen Vorwurf machen. Gar nicht.
Nee, also Sebi, also ich finde, der hat jetzt nicht, also du kannst nicht sagen, boah, wir haben keinen guten Torwart, sondern es war tatsächlich einfach so, wusstest vorher ja, das sind zwei sehr, sehr gute und Niederberger ist einfach auch heiß gelaufen, muss man einfach so sagen.
Ja, ich denke, das ist auch die Sache, warum ich vorher auch gesagt habe, dass ich eigentlich recht zufrieden bin, weil mit der Finalserie, ich kann nicht unzufrieden sein, weil man hat ja gesehen, dass die Mannschaft gut spielt und dass sie sich reinhängt und dass auch die Münchner alles versucht haben, ihre Chancen hatten. Ja, wenn in Spiel 3 der Puck von Street oben reingeht, dann bist du in Führung. Da muss man mal schauen, ob die Berliner zurückkommen. Wenn du in der Verlängerung gewinnst, dann, also da schaut halt dann wirklich alles ganz, also es war wirklich viel enger, als eben das ausgesagt hat. Und von dem her bin ich, und ich habe es nach dem ersten Spiel schon gesagt, beide Mannschaften spielen so dermaßen auf Augenhöhe, selbst die Aufwärmtrikots schauen fast gleich aus. Also es ist
ja. Allein deshalb brauchen wir Sie wie bei einer Saisonanalyse, dem fallen solche Dinge auf. Das bringt mich dazu, dass wir jetzt einen weiteren Kollegen hier am Stammtisch begrüßen. Egel mit einer kleinen Verspätung, aber schön, dass du es geschafft hast. Grüß dich.
Jo, servus zusammen. Ja, sorry für die Verspätung, aber manche Dinge sind heute ein bisschen anders gelaufen als geplant. Und ja, dann dauert es halt so lange, wie es dauert.
Ja, da kann auch mal eine wissen wir doch, Playoff-Serien können auch mal ein bisschen länger dauern, als man es vielleicht geplant hätte.
Ja, oder auch kürzer.
Ja, und Ruhepausen können auch mal kürzer sein. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz drüber schwatzen. Vielleicht erstmal, Egel, Gemütszustand knapp ja, 22 Stunden, 23 Stunden nach der Schlusssirene am Oberwiesenfeld.
Ja, erstaunlich, aber ich habe die Enttäuschung ziemlich schnell überwunden und bin schnell übergegangen in Analyse und Fazit für mich.
Ja. Man könnte fast von einem perfekten Timing sprechen, mein Guter, oder?
Ja, mei. Ja. Ja, es hilft dir jetzt auch nichts. Ich meine, du kannst es ja nicht mehr ändern und es ist halt dumm gelaufen. Und es hat Gründe und du kannst, boah, das ist jetzt fast was fürs Phrasenschwein, aber du kannst nur dazu lernen und das nächste Saison besser machen.
Ja. Ja. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Welche Schlüsse kann München aus dieser Finalserie ziehen? Woran hat es gelegen? Einfach mal in die Runde geworfen. Was lief gut bei München? Was lief schlecht bei München?
Also schlecht ist ziemlich offensichtlich, glaube ich. An allererster Stelle Special Teams.
Betretenes Schweigen und Husten aus dem Hintergrund. Ja, also ich sag mal so, wir hatten, oder zumindest ich hatte zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass das Thema mit den Special Teams sich dann im Laufe der Playoffs verbessert. Das sah ja gegen Wolfsburg schon ein bisschen besser aus. Man ist dann aber wieder ein bisschen zurückgekippt. Und wenn man ganz ehrlich ist, eine Überzahlquote von 11,11%, das ist halt einfach nicht genug. Es waren 36 Powerplay-Situationen, man hat genau 4 Tore draus gemacht.
Nee. Was ich mich da bei München tatsächlich schon länger frage, also jetzt hat man natürlich mit Redmond einen guten Shooter. Also man hat eigentlich immer in jedem Powerplay, egal wie man das zusammensetzt, natürlich 5 gute Spieler auf dem Eis. Also jetzt nicht so, dass du sagst, boah, da müssen wir jetzt noch irgendwie so einer, der da irgendwie noch mit dazu rutscht, sondern es sind halt 5 gute DL-Spieler, überhaupt keine Frage, weil es einfach ein guter Kader ist. Aber es fehlt mir so seit Jahren eigentlich, ehrlich gesagt, schon diese Einser-Option im Powerplay. Oder vielleicht dann die Einser und die Zweier. Also was ist so das Ziel? Also was ist so, keine Ahnung, mal in Mannheim Markus Eisenschmidt, der halt dann direkt draufzieht und alle konzentrieren sich drauf und dann hast du halt eine andere Möglichkeit. Es gab mal eine Phase, als Chris Borg noch in München spielt, war das 2021, weiß ich nicht, aber da gab es so einen Spielzug, der super funktioniert hat, so ein Laserpass vor das Tor, als dann irgendwie Yasin Elis da eingepackt hat und dann irgendwie den nur noch reingelenkt hat. Also so ein Spielzug, wo ich sage, den sieht man oft von der rechten Seite, dieser scharfe Pass in die Mitte und dann halt einfach einer, der halt das kann da vor dem Tor und das macht. Und jetzt ist es irgendwie so, du weißt irgendwie nicht so, was die wollen. Ja, wollen die jetzt irgendwie einen freispielen, der aus dem Bullikreis schießt oder wollen sie es über oben, über die blaue Linie spielen und dann abfälschen? Wollen sie es über ein Tor spielen, was ist das so der Plan? Und sie haben natürlich viele Optionen, sie können ja alles, weil eben zu jeder Option auch der entsprechende Spieler da ist. Aber so ganz stark, wie du es vielleicht dann brauchst, um so ein starkes Penalty-Killing auch, wie das der Eisbären, dann zu bezwingen, das fehlt. Und wenn jetzt Egil gesagt hat, Special Teams, dann gehört dazu auch dazu, dass eben das Unterzahl auch nicht mehr so dominant ist, wie es eben in den Meisterjahren war, wo ich einfach sage, da hat München einfach 5 gegen 5 beim 4 gegen 5 gespielt, weil du immer gewusst hast, die spielen aggressiv und die fahren auch ihre Konter. Und das hatte einfach alles Hand und Fuß. Du hattest die Spielertypen dazu. Alle haben auch das gegeben, was gefragt ist. Und das, also wenn du jetzt eine Quote, also alles unter 85% bei München, denke ich mir immer, was ist da los? Ja, das geht doch eigentlich normalerweise so gegen die 90%. Und auch da, weil wir vorher auch schon dabei waren, bei dieser Aggressivität ohne Scheibe, Berlin, finde ich, hat Berlin halt, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, weil sie ja die Finalserie gewonnen haben, hat Berlin München den Rang abgelaufen mit diesem Bombenunterzahl, wo ich einfach sagte, die spielen und dann, die wissen eigentlich genau auch in Unterzahl, wo sie die Scheibe hindirigieren. Und München hat kein Mittel dazu dagegen gefunden, finde ich. Oder wenig.
Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir über eine Saison wirklich gutes Powerplay gesehen haben, da war Michi Wolf noch auf dem Eis und hat von der Michi-Wolf-Position, so nenne ich sie jetzt einfach mal, schon allein für Gefahr gesorgt. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann waren halt die Jungs an der blauen Linie gestanden und es ging so rum. Du hast ja gerade gesagt, man erkennt nicht, was sie wollen im Powerplay und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie wissen es selber nicht. Sondern es ist so, wir spielen uns jetzt die Scheibe zu und schau mal, was der Gegner macht, aber eigentlich so einen richtigen Plan haben wir gerade nicht.
Ja, du hast halt, also ich habe dann vor ein paar Monaten Zach Redmond auch mal im Interview vor dem Spiel gefragt, als es nicht gut lief. Und da hat er auch gesagt, ja, we've always got 5 good players out there and it will come oder was weiß ich, so in die Richtung. Wird dann schon laufen. Ja, aber dieses wird dann schon laufen ist halt vielleicht der falsche Einsatz. Und wenn du halt Michi Wolf hast aus der Position, ich meine, das haben wir sogar die Washington Capitals dann irgendwann kopiert mit Alex Ovechkin, der dann auch getroffen hat, plötzlich, als die Münchner vorgemacht haben mit Wolf. Also auch von der Michi-Wolf-Position hat dieser Ovechkin auch einen Haufen Tore geschossen. Wir haben das sogar dann Ovi's Office genannt, obwohl es eigentlich die Wolf-Position ist, ganz klar. Ja, Michi Wolf hat als allererster von dieser Position mit One-Timer getroffen, als Rechtsschütze. Gab es vor ihm keinen. Aber das war halt einfach, dann wusstest du, der steht da und der haut da drauf und du findest ihn auch und der macht halt seine zweistellig Buden in der Hauptrunde und dann halt auch wichtige in den Playoffs.
Dann stellt sich aber auch ein bisschen die Frage, wie kann das sein? Also man hat doch die Expertise eigentlich da und man sollte eigentlich auch meinen, dass die Spielertypen oder dass die Qualität eigentlich da ist. Es ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar, wie man es nicht schafft, genau diese Stellschrauben zu drehen. Ich verstehe es nicht.
Ich hab da zwei Punkte noch dran. Das gehört für mich zum EMA und Powerplay noch mit dazu, dass bei uns seit jetzt längerer Zeit einfach der Aufbaupass von hinten nicht kommt. Also wir haben in der Verteidigung oder auch im Powerplay hinten, also seit Kies O'Coin weg ist, da kommen die Pässe einfach nicht mehr schön hinten raus. Also man hat hinten niemanden, der sich irgendwie mal traut, einen Pass rauszuspielen, sondern es wird immer versucht, über einstudierte Passwege den Puck rauszukriegen. Und das hatte komischerweise Wolfsburg in der Hauptrunde sehr gut im Griff, in den Playoffs nicht mehr. Das hatte Berlin hervorragend im Griff. Deswegen haben die auch diese Overtime gewonnen, weil die genau gewusst haben, wo dieser Pass hinkommt. Und die haben zwei solche Tore während den gegen uns geschossen und einige gefährliche Torchancen rausgearbeitet dadurch. Und das ist es auch, was mir vielleicht im Powerplay abgeht. Ich habe da immer das Gefühl, so wie man es hört, oder wie es Redman auch gesagt hat, das sind 5 gute Typen vorne auf dem Eis. Aber ich habe nie das Gefühl, dass einer von den 5 sagt, so, und ich schaue jetzt mal, wie das hier funktioniert und sag jetzt mal an, wie wir es machen. Das ist, das weiß ich nicht, das ging mir irgendwie ab, so ein bisschen die Überraschung mit rein. Also, wenn München schnell war und München das ausspielen konnte oder den Gegner überrascht hat, dann waren die Spielzüge natürlich gut und sie waren gut einstudiert und du hast viel gute Leute auf dem Eis, die das dann auch fertig spielen können. Aber sobald der Gegner die Idee davon hat, was jetzt gleich kommt, kann er das matchen und dann spielst du halt im Powerplay einfach mal eine Minute 50 im Kreisel außen rum und kommst nicht vors Tor.
Ja, so der denkende, lenkende Kopf, ne? So ein Head of Powerplay
so,
auf dem Eis.
So ein Kahun, so ein Okoin, ein Wolf, ein irgendwo in die Richtung gehen. Einer, der jetzt wirklich sagt, um den dieses Powerplay geschrieben ist, und wenn es nicht läuft, dass der während dem Powerplay umstellt und sagt, so, und jetzt machen wir es anders. Mhm. Und wenn es nur durch eine eigene Aktion ist, dass er selbst die Position wechselt, wo er eigentlich nie steht.
Aber ich glaube, das spielt sogar, also das ist jetzt Überzahl, und ich finde, ja, also erstens Shooter, aber auch irgendwie so ein Spielmacher, also Vokes würde ich da auch noch nennen, dann im Anschluss, aber klar, Kahun, der die Scheibe auch rausbringt, was da alles für tolle Center, also auch in München da waren, und ja, das zieht sich ja eigentlich ins 5 gegen 5 fort, also es waren ja auch Aufbaufehler dabei, beziehungsweise Berlin hat einfach teilweise Scheiben früh gewonnen, entweder im Angriffsdrittel oder in der neutralen Zone. Ich meine, ganz plakativ war natürlich der Siegtreffer durch Franz Nielsen in Spiel 2, als München halt dann im eigenen Drittel die Scheibe verloren hat, Abelshauser und Gogula oder alle halt, die sich dann nicht richtig verhalten haben, und dieses, was vor ein paar Jahren einfach, glaube ich, auch in den Playoffs nochmal viel präsenter war dieses, der Center bietet sich an und holt die Scheibe sich wirklich 2 Meter vor dem eigenen Tor ab. Also immer dieser Center, der tief kommt, auch damals noch ein Patrick Hager oder Kahun oder Vokes oder O'Coin oder Mitchell gab es noch, oder? Also was da halt für Center da waren. Und holt sich die Scheibe ab und du hast halt dann sofort Überzahl, weil eben der dritte Spieler noch mit dazukommt, und dann geht es mit Tempo raus. Und das, ich verstehe, warum das angepasst wurde, weil einfach, glaube ich, der Forecheck in den letzten Jahren einfach aktiver wurde, auch von den Gegnern, ob das jetzt Mannheim war die letzten Jahre oder jetzt eben Berlin, einfach aggressiver noch. Deswegen willst du auch in den Playoffs weniger Risiko gehen und spielst halt dann doch mal den langen Pass raus. Aber ich glaube, das wäre, ich denke auch, dass sie es versucht haben natürlich, aber das wäre die Anpassung wahrscheinlich gewesen, jetzt auch im 5 gegen 5 dann zu sagen, wir müssen die Scheibe einfach ein bisschen kontrollierter rausbringen und vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und dazu brauchst du halt die Spielertypen. Und ich finde, dass München auf der Center-Position natürlich sensationell besetzt ist, aber sie haben halt, ja, dieser, so, also und so einen richtigen Zocker auf der Center-Position haben sie aktuell halt nicht. Ja, es ist ein sehr komplette Center, aber keiner, wo du sagst, okay, der kommt jetzt dann mit Tempo hinten raus und Stickhandling und geht da vielleicht nochmal an 2 Mann vorbei, die ihn, und lässt ihn in Serie laufen, und hui, dann geht's halt 3-1 oder 3-2.
Ich finde halt auch, und das schließt da eigentlich nahtlos an, wir haben jetzt viele Spiele aufgezählt von früher, die extremste Qualität hatten, die du nicht einfach ersetzen kannst. Also du findest nicht so einfach einen zweiten Wolf, einen zweiten O'Coin, einen zweiten Kahun, wie sie auch hießen. Ich finde aber schon, dass es ein entscheidender Punkt in der Mannschaft war, dass sie in der Spitze haben wir immer noch Topspieler. Tiffels ist ein Topspieler, Street ist ein Topspieler. Ortega, wenn mit Geschwindigkeit kommt, ist ein Topspieler, aber ich finde, in der Breite war es halt einfach zu wenig, weil im Finale, oder eigentlich in den ganzen Playoffs, aber im Finale extrem, ja, teilweise ja komplette Reihen einfach komplett untergetaucht sind. Und wir sagen ja immer, wir haben da immer 5 gute Jungs auf dem Eis, und das stimmt auch, aber ich finde halt schon, dass viele da ihr Potenzial nicht aufs Eis gebracht haben.
Weil du jetzt gerade Ortega und Tiffels angesprochen hast, das wären natürlich auch so Spieler, das sind keine Center, aber das wären natürlich auch Spieler, die sich den Puck abholen können und damit ihrem Tempo punkten können, auf jeden Fall. Und also auch, ich finde, Ben Street zum Beispiel ist ein sensationeller Eishockeyspieler. Ich schaue dem total gern zu. Das ist halt auch keiner, der sagt, okay, ich mache jetzt alles alleine, aber der macht halt extrem viele kleine Sachen einfach richtig. Im eigenen Drittel, im gegnerischen Drittel, einfach so ein Ankerspieler auf der Center-Position. Aber halt auch keiner, der sagt, okay, gib mir das Ding, ich trage das halt vom eigenen Drittel ins gegnerische Drittel und das mit Tempo. Und das ist so die, ja, neben vielleicht noch ein bisschen mobileren Verteidigern, die auch mal ein bisschen skaten und eben halt auch in ihrer Prime sind und nicht ein bisschen drüber, wäre so das vielleicht noch der Ansatzpunkt. Aber alles halt echt, also ich fachsimple gern mit euch, und ich finde es auch super interessant, was ihr sagt, aber alles halt auch auf einem brutal hohen Niveau. Der Kader ist natürlich echt stark besetzt, und du musst einfach auch sagen, es war natürlich eine gute Saison. Das war dieser Durchhänger da, ja, zwischendrin, wo ich mir auch gefragt habe, was ist eigentlich los? Aber diesen Durchhänger haben sie überstanden, sind dann auf den zweiten Platz noch gezogen mit richtig Dampf, und sind halt im Finale einfach auf eine Mannschaft getroffen, die einfach besser war. So musst du es anerkennen und das passiert auch mal im Sport. Und deswegen finde ich auch, also eure Grundhaltung ist ja wirklich auch positiv und ich finde auch die Reaktion der Fans war einfach so, okay, das war halt die Saison, war eine gute Saison, hat nicht gereicht, weil und auch Respekt an die Eisbären, weil die einfach besser waren. Und das ist dann natürlich, willst du immer versuchen, das letzte Spiel zu gewinnen, ne? Vor allem jetzt aus Sicht von München. Das ist einfach, das sollte auch der Anspruch sein. Aber du kannst trotzdem aus dieser Haltung, glaube ich, heraus sagen, ja, war schon auch viel Gutes dabei. Sehr viel Gutes.
Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den möchte ich jetzt auch direkt aufgreifen. Wenn wir mal auf die gesamte Saison des EHC Red Bull München gucken. Fetzi, du hast es angesprochen, es gab einen dicken Durchhänger im Dezember, der war richtig böse. Da war München kurzzeitig mal auf Platz 6 unten. Da hast du dann schon die Abgesänge teilweise gehört, von wegen, oh mein Gott, jetzt verpassen wir am Ende noch die Playoffs. Dann hattest du zwei heftige Corona-Einschläge in München, das muss man einfach auch nochmal festhalten. Da ist Berlin größtenteils verschont geblieben. Die haben Stringenz an den Tag gelegt, auch weil sie keine Unterbrechung hatten. Das muss man auch erstmal so konservieren von der alten Saison in die neue Saison, dann dieses Durchtragen. Und München hat zu seiner Topform gefunden, genau zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig war, nämlich nach der Olympiapause. Da ist nochmal so richtig der Drive reingekommen und man ist eigentlich mit der, ja, mit dem Rückenwind, den du eigentlich wirklich zu diesem Zeitpunkt der Saison benötigst, hat man die Playoffs aufgenommen. Und ich sag mal so, Dezember, Januar, Anfang Februar hätte da jemand gesagt, München kommt ins Finale. Ich glaube, aus dem Münchner Eishockey-Kosmos hätten die wenigsten gesagt, das wird so sein. Mhm. Und unter dem Strich bleibt für mich eine Saison stehen, mit der man, wenn man komplett drüber guckt, aus Münchner Sicht definitiv nicht unzufrieden sein kann. Denn ins Finale kommen, das musst du erstmal schaffen. Man stand im Halbfinale der Champions Hockey League. Auch da haben wir mega geile Spiele gesehen, wie ich finde. Können wir ja gleich nochmal vielleicht ein, zwei Sätze auch dazu verlieren. Unglücklich, dass es dann nicht fürs Finale gereicht hat. Über die Thematik haben wir gesprochen. Olympia-Abstellungen und Corona-Pech und dann ein Entscheidungsspiel. Und deswegen, ich würde dieser Saison die Note 2 geben. Meine persönliche Meinung, ich sehe zumindest bei der Packmas-Gemeinde so ein bisschen zweifelhafte Gesichter. Ich schmeiße es mal im Raum. Ich sage Note 2 für die Saison.
Also, ich gebe euch recht. Das ist immer, ich nenne es jetzt auch mal Jammern auf hohem Niveau oder Kritik auf hohem Niveau. Und die Saison war kurios und man muss immer noch Corona beobachten oder beachten, was da passiert ist und den engen Spielplan und dann mal ohne Zuschauer muss man alles auf dem Schirm haben. Und die Saison war jetzt sicher unterm Strich auch keine schlechte. Also du bist Zweiter in der DEL geworden, du bist ins Finale eingezogen, du warst im CHL-Halbfinale, alles schon gut. Aber sie ist halt unvollendet. Also es ist nicht der Anspruch, den man vor der Saison als Organisation formuliert, nach außen trägt. Es ist keine schlechte Saison, aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich toll, sondern es ist eine Saison, finde ich, wo man seine Schlüsse für die nächste dringend draus ziehen muss.
Das klingt so nach Note 3 bis 4.
Ja, eher 3, würde ich sagen.
Befriedigend.
Ja.
Aber der Punkt ist doch, jeder außer Berlin, Mannheim und München gibt dieser Saison eine 1. Ja, also wenn die so läuft, dann sagt jeder andere Club, das ist eine 1. Und das ist auch völlig verständlich, dass eben diese Big Three, die es einfach jetzt sind aktuell, ich hätte vor den Playoffs noch gesagt Wolfsburg, aber ja, die haben halt dann einfach auch nicht so die Tiefe wie die anderen drei, dann sagen müssen, wenn es bis ins Finale geht und du verlierst es halt dann und verlierst das letzte auch mit 0-5, dann kann es halt nicht besser, auf jeden Fall nicht besser sein als ein Zweier. Vielleicht ist es sogar schlechter. Aber das ist halt einfach auch dem geschuldet, dass die Ansprüche sehr, sehr hoch sind. Und die werden sie ja auch bleiben. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, ja gut, Finale verloren gegen Berlin. Ja, passt schon. Ne? Letzter Titel 2018, passt schon. Es kann ja nicht der Anspruch sein, das stimmt schon.
Also ich gehe da jetzt so in die Schule rein und du hast eine Klasse mit 14, 15 Schülern und du hast drei Klassenstreber. Und wenn einer die Note 1 kriegt mit voller Punktzahl und du kriegst die Note 1 mit 1,5 Punkten weniger, dann bist der nicht zufrieden, weil der andere doch noch die 1,5 Punkte mehr hatte. Und ich glaube, in dem Bereich bewegen wir uns da. Und Mannheim, Berlin, das ist einfach, das ist die Benchmark. an der muss dich in der Liga messen, plus noch international über die CHL, denn kein anderes deutsches Team formuliert die CHL-Teilnahme so deutlich, wie es die Münchner machen. Und deswegen bin ich, wenn ich es jetzt genau nehme, bei einer 2-, weil ich sage, wir haben es ganz gut gemacht, wir hätten ins CHL-Finale kommen können. Da waren am Ende die Umstände nicht gut für uns durch die Abberufung Nationalspieler. Das hätte vielleicht dann nochmal das raufbringen können. Und warum ich zu einer Minus komme, das ist, weil es mir zur 2+ nicht gereicht hat, weil ich zu wenig, für meinen Geschmack, zu wenig den Versuch gesehen habe im Finale, ja, nicht dagegen zu arbeiten, aber was umzustellen oder den Versuch zu sehen, bis oder so anders zu machen, um auf den Gegner irgendwie zu reagieren, als man gemerkt hat, Berlin hat uns im Griff, also man hatte deutlich gesehen, Berlin wusste, was München spielt und die wussten, was kommt und die hatten München dann im Griff, fertig. Und wir hatten dann keine Idee, auch nur irgendwas anders zu machen. Und dann haben wir im letzten Spiel haben wir ja noch O'Brien reingeholt für Abelshauser. Das kam für mich ein bisschen spät, weil O'Brien für mich der einzige Spieler hinten im Aufbauspiel gewesen wäre, der einfach mal kuriose Sachen auch rauszaubert. Super hat's ja auch nicht mehr gezeigt im Finale. Der geht ja auch ganz gern mal direkt vorm Tor durch oder macht halt mal was anders. Hat er auch nicht mehr gemacht. Aber O'Brien hat Berlin, die haben das gemerkt, okay, da kommt irgendjemand, der spielt das anders, den nehmen wir aus dem Spiel nehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn aus dem Spiel nehmen wollten. Sie wollten ihm gleich zeigen, wir schauen auf dich, wir passen auf dich auf. Dass er sich bei dem Check dann gleich, dass sie ihn aus dem Spiel nehmen, glaube ich nicht, dass geplant war, aber das hat ihnen halt dann durchaus in die Karten gespielt, noch den Berlinern.
Ja, man muss, finde ich, es ist immer so schwierig, dann einzelne rauszugreifen, ne? Aber man muss halt auch sagen, der Conny hat jetzt nicht seine beste Phase gehabt zum Finale, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich spreche es jetzt mal klar an, also die Mauer-Gogola-Kastner-Reihe war eigentlich ein kompletter Ausfall. Und ich finde halt, in da, wo immer die sogenannten Nuancen entscheiden, in solchen Finalspielen kannst du es eigentlich nicht erlauben, dass dir eine Reihe im offensiven Output eigentlich komplett ausfällt.
Und es gab auch nicht den einen Spieler, also du hattest ja ein paar bei den anderen auch, also Widerer ist natürlich das Paradebeispiel jetzt bei den Eisbären Berlin, also es gab jetzt auch keinen Tief im Line-Up, wo du gemerkt hast, okay, der läuft heiß, also ein Hager hat natürlich besser gescored als in der Hauptrunde, aber das ist keine, der tief im Line-Up ist, sondern von dem erwartest du das dann auch in den Playoff-Spielen, aber so einer, wo du merkst, okay, boah, der läuft jetzt heiß, oder was du auch absolute Top-Spieler, was du in München hattest, mal was ich, ein Matsumoto oder dann damals die Kaun, Christensen und Mauer-Reihe, die auf einmal alles halt einfach in Grund und Boden gespielt hat, wo du gedacht hast, jedes Mal, wenn die drauf sind, also ein Spieler oder eine Reihe, jetzt geht halt immer was, also das war irgendwie nicht so, ja, nicht so zu sehen, das stimmt schon. Also es war immer so ein paar Momente, ein paar Impulse, aber nichts, was jetzt sich so über mehrere Spiele und vielleicht eine ganze Serie getragen hat.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt,
dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor, auf die Rasur. Dann gibt es das Crop-Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Was ich gerne nochmal ansprechen würde, wäre dieser Playoff-Run. Also, Berlin hatte 2 Spiele mehr im Halbfinale, musste dann Back-to-Back direkt ins Finale einsteigen. Im ersten Spiel ist ein bisschen die Kraft nach dem 13-0 ausgegangen. Da hat München einfach dann aufs Gas gedrückt, hat das ausgenutzt und 4-3 gewonnen. Spektakulärer Auftakt. Dass das Berlin aber so dermaßen gut wegsteckt und aus dem Kollektiv heraus dann mit dieser Stringenz, mit dieser Kontinuität, mit dem auch absoluten Selbstvertrauen, was sie ausgestrahlt haben, dann diese Serie auf seine Seite zieht, finde ich bemerkenswert. Und wie würdet ihr das einschätzen? Also ich bin beeindruckt einerseits von Berlin, dass sie es geschafft haben, halt diese müden Beine rauszulaufen. Andererseits bin ich ein bisschen verwundert, dass es München nicht geschafft hat, das besser auszunutzen.
Ja, Maximum Respekt an Berlin. Ich glaube, das muss man auch mal anerkennen. Das hat mich nämlich auch sehr überrascht. Dann kriegst du im ersten Spiel gleich so einen Nackenschlag und trittst trotzdem weiter so souverän auf. Also ganz ehrlich, da muss man auch mal nach Berlin sagen, das macht halt dann am Ende den Champion aus und unterscheidet in dem Fall ein sehr gutes Team vom Meisterteam. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung, also ich weiß nicht, ob unsere Jungs davon ausgegangen sind, die werden wohl irgendwann müde werden. Eigentlich kann es mit so einer Einstellung ja nicht in so ein Spiel gehen. Aber irgendwie haben wir es nicht gehandelt bekommen. Und das ist das, was viele meinen, wenn sie bei Facebook oder im Nordkurvenforum oder so schreiben, Berlin hatte mehr Biss und wollte es mehr.
Das ist natürlich, also ist auf jeden Fall ein Punkt. Habt ihr eine Ahnung, also wisst ihr genau, wie lange München in der Serie geführt hat? Ist jetzt keine Prüfungsfrage oder so, aber ich habe es mir vorher nochmal rausgeschrieben und nochmal geschaut. Also wie viele Minuten hat München geführt in der Serie?
Ich glaube, effektiv waren es nur die Minuten im ersten Spiel.
Genau, 5:22 waren das. Also 14:38 im letzten Drittel, das Tor von Redmond zum Sieg eben in Spiel 1. Und also das mit dem mehr Wollen kommt halt relativ schnell, finde ich, als Erklärung. Aber was halt einfach, finde ich jetzt aus taktischer Sicht, und das hat dann auch mit Wollen wieder zu tun und mit Arbeit und so weiter, was halt der Unterschied war, wie halt Berlin mit Führung gespielt hat. Und da hat wirklich, da haben die Münchner halt einfach wirklich teilweise, also ich bin mir sicher, oder ich weiß es, ich kann es jetzt vielleicht nicht offiziell sagen, aber ich weiß es, dass die Berliner auch sich hundertprozentig sicher waren, wir haben ein Mittel, wenn wir führen, dass wir München nicht zurückkommen lassen. Und das ist natürlich jetzt eine komische Formulierung, wenn sie in Spiel 1 3-0 führen und das dann mit 3-4 verloren haben. Ja, aber also die haben doch jetzt, vor allem gestern Abend, genau mit diesem Selbstvertrauen gespielt. Da stand es 3-0 und klar sagt ihr jetzt, oder Sebit vorher gesagt, ich habe da schon noch dran geglaubt und ich habe mir auch gedacht, ja, das kann schon passieren. Aber so wie Berlin es gespielt hat, die chippen das Ding raus. Ich habe in einer Drittelpause habe ich kurz mit Rick Goldmann gesprochen und der hat dann auch gesagt, die drehen es nicht mehr. Und ich hab dann auch gesagt, na, also die spielen halt, also die Eisbären spielen halt die Scheibe raus. machen dann, verhindern den Aufbau, machen zu am hinten, wenn dann doch mal einer durchkommt, Niederberger, der das Ding hält, wie willst du das Spiel verlieren? Und mit diesem Selbstvertrauen sind die reingegangen und dann, ja, mehr wollen, also vielleicht noch einfach noch akribischer das System umgesetzt und noch besser dran gehalten, kann schon sein, aber es sind halt unter dem Strich, und ich wiederhole mich da, sind echt einfach diese Playoff-Kleinigkeiten gewesen. Ne? Fällt mal, also jetzt wirklich nicht gestern Abend, fällt da eine Scheibe, fällt da, also wo ihr wart zwei Kabinen neben mir, Sebi. Ja, das ganze Ding, das ganze Stadion hat gewackelt, weil ihr so rumgesprungen seid. Und die Reporterkabinen, das wisst ihr, die wackeln ja wirklich, wenn da jemand springt. Und ich hab, also ihr seid ja wirklich verzweifelt, und ich verstehe das auch aus Münchner Sicht. Da verzweifelst du, dass das Ding nicht reingeht. Ne? Da feiern schon alle, da läuft schon die Tormelodie, und ein paar Minuten später, bumm, hauen die dir halt das Ding rein. Und das also man kann dann schon auf diese Situation runterbrechen. Und klar, also es ist, Berlin hat einen guten Plan, hat den Plan auch wirklich gut umgesetzt, aber hat halt dann einfach auch in diesen entscheidenden Momenten waren sie halt da dann. Und das ist die Qualität. Und davor, glaube ich, muss man den Hut ziehen, und das ist dann auch ja, die Effizienz, die sie haben, und dann ist es halt einfach so.
Das ist das, was ich ganz am Anfang auch gemeint habe. Wenn das anders gelaufen wäre, dass München eben diese Führung hätte, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass München eine Idee gehabt hätte, wie man Berlin vom Tor wegbringt. Und dann war es halt viel Scheibenpech, und natürlich, dann läufst du und dann machst du und dann tust du, und wenn der Gegner dann halt auch noch immer diesen einen halben Schritt drin ist, oder eben, es waren ja Situationen, ich habe es gestern auch gesagt, da hat man nicht das Gefühl, dass eine Schlägerspitze dazwischen war, sondern da ist so ein Fitzelchen Tape abgestanden vorne vom Schläger, und der hat dann den Unterschied gemacht, dass du da nicht mehr hinkommst. Und dann kommt halt noch dazu, dass Niederberger eine Wahnsinnsserie gespielt hat. Das ist, also das muss man auch einfach dazu sagen, allein dieser Save in Spiel 1, als er auf dem Rücken im Tor liegt und dann die Scheibe da noch rausangelt. Und ja, auch das Tor dann von Hager, das ja dann doch knapp über der Linie war, andere Torhüter wären da nicht knapp an der Linie dran gewesen. Also aber da wollten wir nicht drüber sprechen, über Spiele, die wir vielleicht nächstes Jahr bei uns, aber ich habe es ja während der Hauptrunde, ich bin Niederberger Fan, und auch wenn er beim gegnerischen Team spielt, und
sprechen wir es trotzdem mal ganz kurz an. Also wir haben gesagt, wir reden heute nicht über Spielerentscheidungen, die sind offiziell noch nicht getroffen. Wir wollen da mit Substanz drüber reden, dann in Folge 96, aber ich glaube, über das Torhüter-Thema müssen wir ganz kurz trotzdem reden, denn es pfeifen ja alle Spatzen von den Dächern, dass hier ein Torhütertausch ansteht. Wenn es denn so kommt, dann hat Matthias Niederberger seine Visitenkarte in seinem neuen Wohnzimmer abgeliefert und hat sich verabschiedet mit einem Shutout zum Meistertitel und kommt als deutscher Meister zum ERC Red Bull München. Und Henrik Haukeland soll ja stattdessen nach Berlin wechseln. Also eine große Verschlechterung ist es auf beiden Seiten nicht, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wenn es denn so kommt. Das sind die zwei Torhüter-Schwergewichte in der deutschen Eishockey-Liga aktuell. Und es ist, denke ich, da kann man auch ganz offen drüber reden, dass Henrik Haukeland, als er gekommen ist, hat man in München gesagt, klar, jetzt muss mehr Konkurrenzkampf auf der Goalie-Position entstehen. Ich glaube nicht persönlich, dass man gleich damit gerechnet hat, dass Haukeland so einschlägt wie eine Bombe. Und während, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, wenig später kam das Niederberger-Thema erst auf, dass der nach München wechseln wird. Aber es war keine mega Zeit dazwischen. Es ist auf alle Fälle interessant, was jetzt hier, welche Entscheidung jetzt hier fällt. Aber Fakt ist, im Finale standen sich die beiden besten Goalies der letzten 2-3 Eishockey-Monate in Deutschland gegenüber. Und egal, was da jetzt passiert, ob das letzte Spiel von Henrik Haukeland für München war, ob es das letzte Spiel für Niederberger für Berlin war und ob die switchen, verlieren, tun beide Teams in der Hinsicht erstmal gar nichts. Das war ganz, ganz großes Kino.
Ja, also ich glaube, beide haben Top-Qualität, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Haben sie beide gezeigt. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns jetzt hier hinstellen müssten eigentlich und sagen, wir hätten gerne beide in München. Also wer was anderes sagt, nee, einer reicht, wäre ja auch Schmarrn. Natürlich hätten wir gerne beide in München. Vorteil Niederberger ist, er braucht keine Lizenz.
Wobei, sag fest, für diese Qualität gebe ich auch keine Lizenz her.
Wobei, also das ist natürlich schon, also von Berlin war es ja dann die Reaktion darauf, dass Niederberger wohl wechselt. Und also ihr habt da vielleicht mehr Einblick, aber ich hatte es auch so, mein Gefühl ist auch, also dieser Niederberger Deal, wenn er dann tatsächlich zustande gekommen ist, dann ist er zustande gekommen, als noch nicht klar war, dass Haukeland halt so eine Granate ist. Was sich dann ja dann auch gezeigt hat, über einen längeren Zeitpunkt einfach so eine Granate ist. Und das Ziel von einem deutschen Top-Team in der DL, also vom Top-Team in der DL, ist einen deutschen Top-Torhüter zu haben. Und insofern ist es, glaube ich, schon auch eine gute Verpflichtung von München. Was mir bei Haukeland neben dem normalen Torwartspiel unglaublich gut gefällt, ist, wie der mitspielt. Also das finde ich auch, das habe ich auch in der Liga, also ich habe es gesehen von Justin Poggi, aber einfach nicht so gut wie von Haukeland. Ja, also Poggi probiert das ja auch, aber das ist einfach wilder. Aber Haukeland, ja, das wird euch ja auch aufgefallen sein, wenn da so eine Scheibe mal reingechippt kommt in die Fanghand, ja, wo du sagst, das ist oft eigentlich sogar ein Bulli, also so von der blauen Linie oder so rein und dann schießt halt einer mal, weil er schießt, damit einfach eine Scheibe in Richtung Tor kommt. Dann fängt er das Ding runter, eine halbe Sekunde später, also wirklich so ganz bewusst, legt er das Ding aufs Eis, eine halbe Sekunde später hat er die Kelle in der Hand und dann spielt er dann den Pass hinten raus. Das ist schon auch was einfach wichtig ist, wenn der Gegner natürlich aggressiv ist und du gegen eine gute Mannschaft spielst, wenn der Gegner hart vorcheckt, dass du dann noch einen zweieinhalbten Verteidiger mit dabei hast, der eben einen Aufbaupass auch spielen kann. Und auch hinter dem Tor. Also er ist unglaublich schnell. Ich hatte es mir eigentlich mal vorgenommen, für ein Spiel mal zu schauen, zu tracken, wie viel Prozent der Dump-Ins halt die jeweiligen Torhüter, also Niederberger im Vergleich zu Haukeland, aufhalten. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das wäre vielleicht mal noch eine Aufgabe. Weil bei Haukeland hast du so das Gefühl, der hält halt einfach jede Scheibe da hinten auf. Also jeder Dump-In ist dann halt auch erstmal nicht das, was du haben willst. Nämlich dann irgendwie nochmal ein Zweikampf hinter dem Tor, sondern der Torhüter ist halt da. Das ist halt, glaube ich, nochmal der Vorteil des Mitspielens im Vergleich zu Niederberger. Niederberger hat jetzt zwei Meistertitel hintereinander geholt und ist Nationaltorwart. Und ich bin mir fast sicher, dass der vielleicht sogar eine 50-50-Rotation kriegt mit Grubauer bei der Weltmeisterschaft. Und das ist ja auch was mit einem NHL-Goalie. Und ja, ist halt, hat dann jetzt einfach diese Finalserie, die einfach sensationell ist. Also da kriegst du natürlich dann auch einen Torwart, der 2,50 Meter groß ist, wenn er kommt.
Matthias Niederberger hat geliefert, muss man sagen. 2 Jahre Berlin, 2-mal den Titel geholt. Auftrag erfüllt, kann man mal ganz deutlich so sagen. Und aus Berliner Sicht eine clevere Aktion. Denn es war eigentlich klar, dass in Henrik Haukeland erstmal nur bis Saisonende in München den Vertrag unterschreibt. Und wie clever ist es eigentlich dann zu sagen, naja, okay, wenn ihr unseren Stammtorhüter holt und ihr habt euch einen geholt für bis zum Saisonende und der performt super, ja, dann klopfen wir bei dem mal an.
Ja, gut. Und man muss jetzt da auch nochmal sagen, um auf Christian Winkler zurückzukommen, der ja gesagt hat, von wegen Henrik Haukeland war nicht unser Nummer 1 Wunsch, als wir wollten eine Ergänzung haben auf der Torhüterposition. Unsere ersten beiden Optionen haben abgesagt und dann haben wir Henrik Haukeland verpflichtet und der hat uns dann überrascht, dass er wirklich so gut ist. Ja, glaube ich schon. Die Geschichte Niederberger wahrscheinlich kurz vorher, kurz danach. Aber auch da sollte das jetzt dann hingehaut haben, musst du den Spieler erstmal verpflichten für dein Team und holen. Und ja.
Wir werden auf alle Fälle mal ganz gespannt sein.
Bei der nächsten Saison.
Ja. Wir werden auf alle Fälle mal ganz gespannt sein, was sich auf der Torhüterposition tut, mit welchem Duo dann München in die neue Saison gehen wird. Werden wir dann im Detail besprechen, wenn die ersten Personalentscheidungen gefallen
sind. Frage nochmal zurück, aber jetzt, weil wir eh schon dran sind. Aus dem Birken ist für euch jetzt keine Option mehr.
Inwiefern? Also ich gehe davon aus, dass der Vertrag noch läuft.
Ja, aber ich sage jetzt mal so, ein Danny aus dem Birken wäre jetzt eigentlich Stand der Verträge, die wir kennen, wissen, die so halb öffentlich irgendwo noch sind, die Nummer 1.
Ja, nee, also aus dem Birken ist eine super Option für ein Rotations-Backup, der jedes dritte, vierte Spiel spielt.
So wie ich ihn einschätze, wird er das nicht machen auch.
Oder? Das glaube ich
ist auch nicht, das Ding. Also das ist halt, der will eine Nummer 1 sein, denke ich. Und man muss einfach auch sagen, der hat eine lange Karriere gehabt, der hat Meisterschaften gewonnen, der hat Olympia Silber geholt mit Deutschland. Das ist ein sehr, sehr guter Torwart, aber es ist halt, also das ist halt nicht mehr sein Zenit. Also der ist drüber über den Zenit. Und dann ist halt die Frage, wie handelst du das? Und da muss ich auch sagen, war es ja auch eine gute Aktion von Christian Winkler zu sagen, okay, wir haben da Bedarf. Einerseits, was die Leistung anbelangt, die von außen wirken einfach nicht mehr so war, und andererseits die Verletzungsanfälligkeit. Und ich hätte eigentlich tatsächlich gedacht, okay, wenn die mit denen, mit Außenbirken und dann Fiesinger in die Saison gehen, dann zieht ihr das so durch. Und dann war aber Winkler klar, wir müssen da was machen. Ob er jetzt dann, sicherlich hat er ein bisschen Glück gehabt, sonst hätte Haukeland irgendjemand anderes geholt, ja, also vorher schon. Also das hat uns alle überrascht. Aber ja, es war auf jeden Fall das richtige Näschen und auch die richtige Aktion dann, weil sonst weiß ich nicht, ob das dann im Finale geendet hätte, die Saison. Wahrscheinlich nicht. Insofern auch einfach von Winkler, du musst ja dann auch, bei so einem großen Club, bei so einem erfolgreichen Club musst du dann auch wieder halt Egos irgendwie moderieren, ja, als Manager genauso wie als Trainer. Und das ist ihnen, denke ich, glaube ich, in der Saison ganz gut gelungen.
Ja, absolut. Und wenn wir jetzt über Näschen sprechen, würde ich ganz gerne nochmal einen Blick auf die Transfertätigkeiten des EHC Red Bull München zu der abgelaufenen Saison nochmal zu sprechen kommen. Ich glaube, insgesamt war das Händchen in Sachen Neuverpflichtungen nicht schlecht. Also wenn ich da jetzt mal gucke, einen Philipp Bareika hat man aus Salzburg geholt, Freddy Tiffels, Austin Ortega, Ben Smith, Jonathan Blum, Ben Street, Andrew O'Brien kam während der Saison und eben ein Hendrik Haukeland. Und da war jetzt kein Ausfall dabei, also kein Totalausfall.
Oder Egel? Nee, das sind alles, also ich habe mir ja gestern so und für mich eine Liste gemacht, wie es, glaube ich, viele einfach tun mit bitte noch weiter behalten und bitte nicht mehr behalten. Und so viel kann ich sagen, bis auf das Fragezeichen hinter O'Brien, weil ich mir da einfach nicht ganz schlüssig bin, ob das noch die moderne Art des Verteidigerspielens ist. Von denen, die jetzt neu zu dieser Saison dazugekommen sind, würde ich alle behalten. Ortega, Tiffels, Smith, Street, kannst du alle behalten, auch Blum.
Und wir dürfen nicht vergessen, einen Maxi Schuber, erste vollständige Profisaison, und auch ein Julian Lutz, wenn er da mal ran durfte, kann man relativ wenig meckern, finde ich jetzt. Also macht schon auch Lust auf mehr.
Ist halt auch bei München, so wie bei den anderen großen Clubs, so, dass sie auf der U23-Position Spieler haben, die entweder schon etabliert sind in der Liga oder sich halt jetzt wirklich auch durch Leistung aufgetan haben. Also die Entwicklung von Maximilian Schuber finde ich auch wirklich stark. Ich habe dann leider nur ein Spiel gesehen bei der U20-Weltmeisterschaft, aber auf dem Niveau spielt er das natürlich nochmal ganz anders. Ja, also da ist es einfach, da sticht der raus als ein Puck-Carrier. Und ich glaube, den braucht München einfach auch wieder in der Verteidigung. Ich weiß nicht, ob es super auf DEL-Top-Niveau sein kann und aber auch die Möglichkeit bekommt, sich eben so zu entwickeln. Wir haben ja mitbekommen, wie sich zum Beispiel, also welches Potenzial zum Beispiel Andi Eder hat und das halt in München in jungen Jahren nicht zeigen durfte, weil einfach andere da sind, die halt noch besser sind. Und das ist halt die Frage, wie man dann Schuber weiterentwickelt. Ich fand es ja schon auch auffällig, wie er dann in der Schlussphase gestern, als München dann schon nochmal drängen musste, halt viel Eiszeit bekommen hat auch. Und das, glaube ich, dann auch dem Trainerteam klar war, dass er einer ist, den man mit dieser Spielweise einfach brauchen kann. Aber zur U23-Position, also in Berlin war es halt ein Dominik Bock, das ist ein U23-Spieler. Und das ist halt einfach nicht der klassische U23-Spieler, mit dem du irgendwas auffüllst, die es halt viele gibt in der DL. Und in München ist auch ein Justin Schütz noch ein U23-Spieler. Und das ist halt auch, der ist halt auch schon ein erfahrener DL-Spieler. Ja, aber so ein paar Impulse musst du ja geben, oder? Nach einer Saison, die nicht mit dem Meistertitel geendet hat, dann brauchst du ein, zwei Impulse. Wir hatten ja vorher schon irgendwie den spielmachenden Center vielleicht, wobei ich dann auch jetzt zwischendrin noch überlegt habe, so diesen zockenden Center gibt es ja in der Liga gar nicht mehr, also auf ganz hohem Niveau. Du sagst, das ist einfach einer, der also so ein Cahun-Okoin-Typ, ja, also in Mannheim irgendwie halt dann so ein Desjardins oder dann, ja, die so Swords oder Dawes oder so, das sind einfach auch so Spielertypen, die einfach so zwei Wege-Center sind und da einfach dann auch nicht durch ihre Spektakularität überzeugen. Aber vielleicht in der Verteidigung halt tatsächlich so ein, ja, noch so ein, der die Scheibe halt auch, also ein Seidenberg vor 3-4 Jahren, so würde ich sagen, einfach der die Scheibe rausbewegt am Schläger und aber auch wirklich noch voll im Saft ist und nicht am Ende seiner Karriere.
Ist genau das vielleicht ein Thema, worüber wir jetzt hier auf der Zielgeraden unseres Stammtisches vielleicht noch ein bisschen reden können. Wo sollte München ansetzen? Wo gibt es Fragezeichen aus unserer Sicht? Wie seht ihr das? Sebi Egel vielleicht zum Start mal. Könnt ihr mal so ein bisschen philosophieren? Wir werden jetzt hier nicht in die großen Details gehen. Es gibt die Entscheidungen offiziell noch nicht, aber ich glaube, bei uns gibt es natürlich schon auch die Überlegungen, wo sind die Fragezeichen am größten?
Ich finde halt, man muss, und das tut immer weh, weiß ich. Man hat in dem Team drei, vier, fünf Spieler, die lange da sind, unglaubliche Verdienste um den Verein haben, Titel mit dem Verein geholt haben, auch für die Nationalmannschaft viel geleistet haben und die aber aufgrund des Alters und der jetzigen Formkurve, ja, ich tue mir da immer schwer zu sagen, zu schlecht sind. Weil das ist es ja nicht. Es sind ja trotzdem immer noch klasse Spieler, aber die einfach, ich glaube, das Niveau der restlichen Mannschaft nicht mehr ganz mitgehen können und die Mannschaft einfach nicht nach vorne bringen mehr. Ja, und ich glaube, man muss sich von ein paar langjährigen Weggefährten da dann mal trennen.
Sprich doch auf, du redest jetzt hier von Mauer und Seidenberg.
Unter anderem, ja.
Ja, man muss ja auch mal den Elefanten nennen, der im Raum steht.
Ja, genau. Ja, aber du kannst auch über Daryl Boyle sprechen. Ich meine, der macht immer noch einen zuverlässigen Job, aber er wird halt auch nicht jünger. Das sind alles so Jungs. Und ich meine, nicht mehr im Vergleich. Und jetzt, das muss ich jetzt nochmal loswerden, wenn wir über die letzte Saison sprechen. Und das haben die Kollegen übrigens vom Magenta gestern auch erwähnt. Und sie haben ja verdammt recht. Und einmal muss ich sagen, der Sevi hat auch verdammt recht. Über den wird viel zu wenig gesprochen. Aber Maxi Daubner hat wieder einen extrem guten Job auf allen Positionen, die er spielen musste, in dieser Saison gemacht. Und deswegen ist der übrigens auch auf meiner persönlichen Muss auf jeden Fall bleiben Liste.
Maxi Daubner finde ich absolut underrated. Fetzi, wie siehst du und Maxi Daubner? Also ich kann nur sagen, das ist eine Konstante mittlerweile im Münchner Spiel.
Ja, und vor allem, also jetzt du warst es, Egel, die Kastner-Reihe kritisiert, aber man muss sich ja vor Augen führen, dass auch Maxi Kastner ja so einen Weg eingeschlagen hatte, wie Daubner jetzt aktuell. Einfach so einer, der in diesem System natürlich groß geworden ist und dann einfach so eine Allzweckwaffe ist. Also der einfach seinen Job macht, jetzt auch nicht super spektakulär, aber ich denke, dass das schon auch dann ein bisschen was mit Identität zu tun hat. Ja, der ist auch der ist aus dem Süden einfach, der ist halt schon länger da und du weißt auch, wenn du den nicht vergraulst, dann bleibt er auch. Und jetzt glaube ich, dass bei Kastner, weil ich bin super, also ich bin echt ein Kastner-Fan, einfach wie von der Spielweise bin ich ein sehr großer Fan. Einfach ein Arbeiter, der dann ab und zu auch mal, also jetzt in der Saison vielleicht nicht so, aber dann einfach auch mal den Scoring-Touch halt auch findet und dann da auch was macht und bei dem du weißt, also den kannst du überall hinstellen und dann macht er seinen Job. Und bei Daubner ist es, denke ich, genauso und da muss man halt schauen, da darf man nicht auf die Punkte schauen, sondern auf das, was er halt macht fürs Team, was er halt leistet und du weißt halt auch, und du brauchst, glaube ich, auch bei so einem Spitzenteam in der DL einfach so eine Identität, dass du sagst, das sind so ein paar Glue Guys, also nachdem Michi Wolf jetzt ein paar Jahre nicht mehr da ist, einfach so Leute, die einfach, bei denen du weißt, da ist das Herz einfach da. Patrick Hager, wenn du auf Twitter schaust, wird natürlich gehasst von allen außerhalb von München. Ich finde, dass der manchmal überzieht und einfach Aktionen bringt, die es nicht braucht, aber du siehst halt, also der Hager hat bei 0-4 noch irgendwie vor dem Tor nachgesetzt und irgendwie dann Wissmann halt irgendwie weggeschoben oder irgendein anderer Verteidiger von den Eisbären, wo du merkst, also nicht irgendwie so nicht zugeschlagen, sondern einfach halt dieses Gerangel vor dem Tor, dass du bei 0-4 sechs Minuten vor Schluss ja nicht mehr unbedingt machen musst, aber da merkst du halt auch, der ist mit dem Herzen dabei. Jetzt bin ich ein bisschen von Daubner auf Hager gekommen, aber du brauchst, glaube ich, so eine Gruppe von Spielern, die das verkörpern. Und da gehört Maxi Daubner auf jeden Fall dazu. Ist, finde ich, auch so in Interviews immer so, bei Magenta, wenn mir dann jemand aufs Ohr sagt, nehmen wir Maxi Daubner, dann sage ich, ja, da kommt normalerweise nicht so viel raus. Ja, das ist immer ganz, ganz witzig, was der sagt, aber es ist halt immer so, der hat, glaube ich, auch, das ist einfach nicht so sein größter Anspruch, jetzt dann ein Interview zu führen, sondern der beantwortet da die Frage, aber genau das passt dann auch wieder zu seinem Charakter. Und das geht in Richtung Kastner oder in Richtung Wolf und natürlich auch in Richtung Patrick Hage, einfach so eine Gruppe von deutschen Spielern, die voll da sind einfach. Also die, bei denen du auch weißt, die denken nicht daran, irgendwo anders hinzugehen, warum auch. Sondern wenn die halt gewollt werden vom Verein und von den Verantwortlichen, dann wollen die selber auch.
Ja, und wenn es passt, passt es dann. Also ich sage so Geschichten wie jetzt Frank Hörtler bei den Eisbären zum Beispiel. Der ist ja von Anfang an Also, wenn man schaut, ich glaube, der kommt aus derselben Jugend, der ist in die Eisbärenjugend gewechselt und seitdem spielt der da. Hat 9 Meisterschaften mit den Eisbären gefeiert. Also,
Und bei dem musst du auch, also, sorry, dass ich dich unterbreche, aber der spielt erst das Powerplay. Ne? Also der ist ja 85, der wird jetzt dann irgendwie nächste Saison mit der 38, aber der spielt halt erst das Powerplay und bringt da einfach noch seine Leistung. Und das, was ihr auch vorher angedeutet habt, irgendwann musst du natürlich dann einen Umbruch machen. Und es ist brutal hart, sich einfach von verdienten Spielern zu trennen. Aber das ist jedes erfolgreiche Team, ob das jetzt Nationalmannschaften sind, die einen Titel holen, oder auch einfach Vereinsmannschaften, steht vor dieser Herausforderung zu sagen, irgendwann brauchen wir einen Umbruch oder zumindest die Rollen von manchen Spielern muss man dann einfach reduzieren und andere zu bringen. Und das ist natürlich, ja, andere kommen nie in diese Situation, weil sie keine Titel gewinnen. Und dann, das ist eigentlich eine Luxussituation. Aber es ist halt auch, du musst das auch irgendwie moderieren und auch Leuten klar machen, okay, das war's jetzt. Oder es geht einfach nicht mehr so prominent. Und dass Seidenberg zum Beispiel einfach, ja, in Zivil jetzt im letzten Spiel dann in der Handshake-Line ist und auch immer wieder in den vorher schon rausrotiert ist und wieder reinrotiert ist. Oder Nabelshauser nicht spielt in den Spiel 4 im Finale. Es ist halt schon auch, also zeigt natürlich, was für eine Tiefe im Kader ist, aber es zeigt halt auch, dass du manchmal echt schwierige Entscheidungen treffen musst, wenn du so ein Spitzenteam hast.
Ganz genau so ist es. Müssen wir auch nochmal festhalten, wie gesagt, das ist alles Meckern auf extrem hohem Niveau. Ein Thema würde ich ganz gerne noch reinschmeißen. Es wurde natürlich auch insgesamt so ein bisschen dann drüber spekuliert, wie geht es weiter mit Don Jackson. Er hat beim Magenta Sport im Spiel, im Interview nach der Partie ganz klar gesagt, ich mache auf alle Fälle noch ein Jahr, natürlich. Wir haben auch ein bisschen intern so ein bisschen überlegt, ja, wie sieht es denn mit Don Jackson aus? Wie überrascht seid ihr, Sebi und Egel, dass es weitergeht? Wie seht ihr diese Entscheidung oder diesen Stand der Dinge?
Ich bin gar nicht überrascht, wenn ich ehrlich bin.
Ich bin überhaupt nicht überrascht, weil wir ja schon gehört haben, dass McIlwain in Salzburg verlängert hat. Und als das bekannt wurde, war ich sehr, dann macht's wohl der Don weiter. Also es ist ja es spricht keiner offen aus, auch bei Red Bull nicht, aber eigentlich erwartet ja wirklich jeder, dass der nächste Schritt für Matt McIlwain München wird. Und auf der anderen Seite denke ich auch, wie Fetzi gesagt hat, manchmal muss man schwere Entscheidungen auch in einem Team treffen, aber ich denke, Don Jackson ist in der Position, dass er entscheidet, wann sein Vertrag endet.
Ich wollte auch sagen, wann Don Jackson aus München weggeht, entscheidet Don Jackson.
Ich könnte mir da tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass man halt eine Pressemitteilung hat und es heißt, wir danken Don Jackson für diese extrem erfolgreiche Zeit mit 3+ x Meistertiteln und er wechselt jetzt in eine Senior Advisor Position. Dann hast du halt irgendwie sowas wie Managing Director Red Bull Munich jetzt, was Christian Winkler ist, oder ich glaube, es war gar nicht der richtige Titel, irgendwie so halt. Und so einen Titel gibt es dann auch für Don Jackson und dann ist er halt einfach eine Beraterfunktion, aber der wird nicht. Also der wird nicht fliegen, denke ich, und es wird ihm auch keiner sagen, wann er zu gehen hat, sondern er wird dann, und ich glaube, er hat dann auch, also ich schätze ihn so ein, dass er dann irgendwann auch sagt, okay, jetzt ist vielleicht dann der Zeitpunkt gekommen. Ich war übrigens gestern noch auf dem Eis unten und habe mit ein paar Leuten gequatscht und fand auch irgendwie, ja, so ganz cool, dass dieser, ja, dann doch unnahbare Meistercoach Don, also wirklich der Don halt einfach, in jedem Sinn der Don, dann ja da auch mit den Eisbären, mit seiner Vergangenheit, dann ob das immer Peter John Lee war oder wer auch immer, einfach da noch wirklich einen sehr, sehr fairen Verlierer gegeben hat und sich auch Zeit genommen hat für irgendwelche Fans, die dann ein Foto machen wollten und so. Also der war lang dann noch unten auf dem Eis und hat wirklich, denke ich, jetzt nicht so standardmäßig gratuliert, sondern hat da wirklich auch Größe gezeigt in der Niederlage. Und das ist für ihn ja auch, also 2018 war der letzte Titel, hast jetzt zwei Endspielen, die du verloren hast. Und das ist für ihn ja auch komplett ungewohnt. Und man kann auch sagen, dass er dann gegen Coaches verloren hat mit Pavel Groß und Serge Aubin, die halt dann in dem Fall auch in den Finals einen besseren Job gemacht haben. Und die halt einfach auch ja richtig was drauf haben. Und das musst du halt dann auch mal als der Coach in der DEL auch anerkennen. Und das hat er geschafft. Das finde ich schon auch gut.
Man kann sogar sagen, dass er noch ein Finale mehr verloren hat, wenn man das Champions-League-Finale 2019 noch mit dazu nimmt.
Ja, stimmt, genau.
Aber dennoch war es ja weiterhin keine unerfolgreiche Zeit. München startet dann in die neue Saison. Es wird die letzte am alten Oberwiesenfeld sein. Wir rechnen immer noch fest mit einer Jackson-Bar im SAP-Garten. kann man ja einfach nochmal sagen, wir rechnen da ganz fest damit. Übrigens auch mit der Packmas-Stammtisch-Ecke in dieser Jackson-Paar. Da ist der Fretzi natürlich dann ganz herzlich regelmäßig eingeladen. Ich hoffe, du nimmst diese Einladung an.
Ja, also Stammtisch-Ecke in der Bar, wenn ich grundsätzlich, wenn Eishockey läuft, da wüsste ich jetzt nicht, warum es irgendwie einen Grund gibt, das abzulehnen, ja.
Nein, wir werden es genau beobachten. Fairer Verlierer, möchte ich auch sagen. Ich glaube, wenn man sich das so angeguckt hat, die Nordkurve hat nochmal Respekt gezollt, sowohl dem eigenen Team als auch Applaus gespendet am dem neuen und alten deutschen Meister. Gute Verlierer, das gehört zum Sport dazu. Ich finde übrigens auch, wie gute Gewinner, dass da auch dem Verlierer Respekt gezollt wird, ist mit Blick in gewisse Social-Media-Spalten leider nicht immer der Fall. Ich finde das ein bisschen schade. Anstand sollte immer noch da sein. Feiert eure Mannschaft, wenn es darum geht, wenn sie coole Aktionen haben oder wenn sie erfolgreich sind. Kritisiert gerne doofe Aktionen, auch vom gegnerischen Team, vom eigenen Team. Ein bisschen an Anstand in Sachen Wortwahl wäre manchmal schon ganz schön. Ist mir gerade nochmal ein Bedürfnis, das nochmal anzusprechen.
Darf ich da nochmal ein? Den Punkt gebe ich gern auch an die DEL wieder zurück mit ein bisschen Anstand auch vom Gegner. Die Berliner wollten ja nicht zur Medaillenübergabe antreten, weil da steht man da und gibt dem Gegner, dem Zweiten, der dann auch geehrt wird, noch das Spalier um die Medaille. Und dass man das dann so gleichzeitig irgendwo nebenbei abhandelt, wegen summa summarum vielleicht 5 Minuten, die das dauert. Das hat man den Eisbärenspielern angesehen, die fanden das nicht so in Ordnung. Und ich fand das auch nicht schön. Also der Zweite wird geehrt, der kriegt seine Medaille, da stehen die Eisbärenspieler oder da steht der Siegerspalier und erkennt das nochmal an, dass es ein gutes Spiel war. Und danach, wenn das vorbei ist, wird der Sieger geehrt. Fertig. Und da bleibt dann die andere Mannschaft auf dem Eis stehen und honoriert das nochmal. Und das gehört für mich dazu, das hat die DEL mit ihrer wir verteilen die Medaillen gleichzeitig schnell nur mal so ein bisschen abgewürgt. Das fand ich nicht schön. Also.
Ist mir tatsächlich gestern Abend gar nicht so aufgefallen, aber ich finde, du hast recht, ja.
Also die München haben schon angefangen und dann wurden die Berliner ja sehr stark gebeten, jetzt auch endlich zu kommen. Und dann sind die ja nochmal zweimal abgedreht, weil die gesagt, also mit, auch gestikuliert haben. Also
vielleicht haben die das ja gemacht, weil es nach Spiel 7 damals, als wir Meister gegen Berlin geworden sind, haben die Berliner die Silbermedaille bekommen und der größte Teil hat aber dann sofort das Eis verlassen, bevor wir eine Medaille hatten. Und so sind sie wenigstens doch beide noch auf dem Eis zur Währung. Aber ist nur eine Theorie.
Ja, gut, aber ja, also weil einer schlechten Stil beweist, muss man ihn selber nicht.
Ja, derjenige, der das zu verantworten hat, ist ja auch nicht mehr in Berlin. Also.
Okay, ja, aber wie gesagt, das ist noch so ein Punkt, der mir am Finale wirklich noch so negativ ein bisschen hängen geblieben ist. Das war, man hatte durchaus jetzt einige Meisterfeiern oder auch auf dem Eis mitgemacht, auch mir bleibt wirklich diese verlorene Meisterschaft in Mannheim hängen, wo es auch darum ging, dem Gegner nochmal zu zollen. Da ist auch Michi Wolf nochmal extra geehrt worden. Also das gehört für mich dazu. Genauso wie man dem Gegner applaudiert nach dem Spiel oder auch zur Meisterschaft gratuliert. Und das ist negativ hängen geblieben. Das fand ich nicht schön und ich glaube, das fanden auch die Eisbären-Spieler nicht schön, so wenn man es ihnen angesehen hat und das bitte zur nächsten Saison wieder abstellen.
Halten wir fest, es war eine insgesamt, finde ich, würdige Finalserie dieser Penny DEL-Saison 2021-22. Der neue deutsche Eishockeymeister ist der alte Meister. Die Eisbären Berlin haben den Titel geholt. München Vizemeister. Ich finde, man kann nicht komplett zufrieden sein aus Münchner Sicht, aber es war eine Saison, mit der man, glaube ich, insgesamt wirklich gut leben kann. Und ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Videoclip empfehlen. Und da fällt es noch vielleicht sogar einen Tick einfacher, den Titel den Berlinern zu gönnen. Schaut doch einmal in den sozialen Netzwerken und schaut euch den feiernden Leo Pföderl an. Es ist gleichzeitig verstörend, gleichzeitig amüsierend und irgendwie bleibt man dabei stehen. Gönn dir, Leo. Seine Beine tragen ihn gerade noch so. Er umarmt den Pokal und ich finde es fies, wie er umringt ist von Fans, die das Handy zücken.
Dump and Chase hat gerade getwittert, hält Leo den Pokal oder hält der Pokal Leo? Und nachdem ja Gorsach hier 20, 25 Minuten von mir ist und wir auch gegen Gorsach früher Fußball gespielt haben, würde ich tatsächlich sagen, als ich das Video gesehen habe, Feuerwehrauto im Hintergrund, ein Bursch mit einem Bier, Barfuß, ganz normaler Sonntagmorgen in Gorsach, nur der Meisterpokal ist halt noch mit dabei.
Nein, wir gönnen es ihm von Herzen und ich glaube, der braucht noch ein paar Tage, bis er dann wieder normal auf beiden Beinen stehen kann. Nein, nochmal, wir gratulieren Berlin zum Meistertitel und jetzt ist zwar Sommerpause, aber für uns noch nicht. Wir machen gar nicht großartig Pause. Es gibt immer was über Eishockey zu sprechen. Es gibt demnächst Personalentscheidungen beim EHC Rapper München, die müssen wir diskutieren. Es gibt eine Eishockey-Weltmeisterschaft, da werden wir durch die Münchner Brille ein bisschen drauf gucken. Und im Sommer kommt Sebis liebste Zeit. Da gibt es Gespräche, schöne Sommer-Talkrunden. Vielleicht nicht jede Woche, vielleicht mal alle zwei oder alle drei Wochen, aber ganz ohne Stammtisch geht's nicht.
Und wir machen das hier weiter jetzt, oder was?
Ich habe gehört, dass wir weitermachen.
Hey, 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 hey.
Also alle eure Verträge wurden verlängert.
Juhu!
Ja, außerdem kommt jetzt dann die Biergartenzeit.
Richtig, auch eine sehr wichtige Zeit. Fetzi, was sind so deine nächsten Pläne in Sachen Eishockey, Sommerpause?
Also ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Hockey, gibt jetzt zur Weltmeisterschaft richtig Gas. Bernd Schwickerath ist ja mindestens eine Woche vor Ort und wir werden echt da sehr ausführlich jetzt nicht nur aus Münchner Brille, sondern insgesamt einfach auf diese Weltmeisterschaft schauen mit ja, Gegnervorstellungen, insgesamt Gruppe vorstellen, deutsche Nationalmannschaft natürlich begleiten, vielleicht so ein bisschen Land und Leute. Also das ist jetzt nochmal im Mai nochmal Gas und dann zwei Wochen Urlaub und dann erstmal kein Eishockey. NHL Playoffs laufen natürlich noch. Ja, genau. Wenn ich ein bisschen zu viel gelabert habe jetzt in der Sendung, sorry, aber dieses Altbier von Bernd Schwickerath hat meine Zunge gelockert und falls ich euch zu oft unterbrochen habe, dann sorry dafür, aber ja, ich verfolge die Mannschaft, ja, oder München ist halt einfach von mir am nächsten und deswegen habe ich da auch am meisten gesehen in den letzten Jahren. Deswegen finde ich es auch immer wieder interessant, über die Mannschaft zu sprechen und dann auch eure Sicht dann auch zu hören.
Du, alles in bester Ordnung, genau da, deswegen haben wir dich eingeladen. Ne? Also wenn du wortkarg wärst, dann wärst du an diesem Stammtisch einfach fehl am Platz. Nein, es war schön, es war dein zweites Gastspiel. Ich hoffe, es wird nicht das letzte gewesen sein.
Nee, ich komme gern wieder. Danke.
Dann machen wir das so. Dann verabschieden wir uns von dieser Saison der Deutschen Eishockeyliga München als Vizemeister. Und ja, wir hören uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, lasst ein Like da auf Facebook, Twitter, Instagram. Hört natürlich gerne bei Christoph Fetzer rein bei Bissl Hockey, ist ja auch klar. Auch der hat ein paar Kanäle, die man folgen kann. Ansonsten empfiehlt uns weiter. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und für den Münchner Eishockey-Kosmos zählt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal am Packmas Stammtisch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Servus. Servus.